Schönen guten Morgen in kleiner Runde heute Morgen. Aber schön, dass wir alle da sind, genau. Ja, ich freue mich, dass das noch geklappt hat. Mir ging es in den letzten Tagen auch nicht ganz so gut. Aber ja, es hat irgendwie noch hingehauen mit der Predigt und ich freue mich drauf, das mit euch zu teilen, was der Herr mir aufs Herz gelegt hat. Vater, was planst du? Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. So weit, so gut, dein Reich komme. Tja, wir sollten bei Reich nicht wie viele Christen vor allen Dingen an das denken, was eine Zukunft im Himmel ist. Denn tatsächlich, deine einleitende Frage, Martin, war gut. Was denken die Leute eigentlich so bei Reich? Und ich glaube, die meisten oder ganz, ganz viele denken, wenn sie Reich oder Himmelreich hören, an den Himmel. An eine Art Schlaraffenland, eine Art Schloss Neuschwanstein, aber am besten nicht da unten im kalten Bayern, sondern in der Karibik. So eine Art Disneyland-Himmel, wo ja die junge Generation Worship-Lieder singt, und zwar im Stehen, mit erhobenen Händen. Und die etwas ältere Generation freut sich darauf, gemeinsam mit Luther so ein paar Choräle zu zwitschern. Aber es wird noch viel, viel schöner als das, was die Ewigkeit betrifft. Aber wieso denken wir überhaupt, dass das Reich Gottes eigentlich so sich eher bezieht auf das, was dann im Himmel kommt? Ich habe eine Vermutung, und mit der bin ich nicht alleine, und zwar hat Matthäus, das erste Evangelium, Matthäus hat diesen Begriff vom Himmelreich geprägt. Jetzt, genau, Himmelreich. Er war der Einzige, der das gesagt hat, und er hat das insgesamt 32 Mal gesagt, hat immer wieder vom Himmelreich gesprochen. Und weil er der Erste war, glaube ich, dass wir, die wir dann unsere Bibeln lesen, vor allen Dingen, wenn wir sie auf Deutsch lesen, uns von diesem Begriff auch ein Stück weit mitnehmen oder mitreißen lassen und denken, okay, wenn der Matthäus vom Himmelreich redet, dann ist dieses Reich auch irgendwo da oben in den Himmeln. Und ich will versuchen, das heute ein bisschen gerade zu rücken, dieses Bild und diese Idee. Und früher hat man in der Theologie tatsächlich dem Reich Gottes gar nicht so viel Bedeutung beigemessen. Und man hat nicht so viel darüber nachgedacht. Und das hat sich in den letzten Jahrzehnten ein bisschen geändert. Das Reich Gottes ist tatsächlich in der Theologie zu einem wirklich wichtigen und riesigen Thema geworden. Aber es ist eben auch so riesig, dass man viele, viele Bücher schon darüber geschrieben hat. Und man kann in so einer Predigt wie heute Morgen einfach nicht ausführlich genug darüber sprechen. Was ich mache, ist, ich zeige euch einen Aspekt oder zwei Aspekte von dieser ganzen Geschichte. Die jüdische Hoffnung, also die jüdische Hoffnung in der hebräischen Bibel, im Alten Testament, die kannte nicht so dieses, was wir so kennen, das Ende der Welt, das Ende der Welt ist die Apokalypse. Im Alten Testament hat man so gar nicht gedacht, sondern im Alten Testament hat man, wenn man an den Tag des Herrn gedacht hat, an einen Tag gedacht, an dem der Kosmos wiederhergestellt wird, an dem Gott als der König kommt und alles wieder heil macht, in dem die Erde wieder gut wird und der König in seiner Herrlichkeit regiert. Und das war so das Gedankengut, was vom Hebräer so gedacht wurde. Und als Jesus kam, auf diese Erde kam und hier lebte, da hat er tatsächlich behauptet, die Erfüllung genau dieser Hoffnung zu sein. Und du hast diesen Vers gelesen, fand ich gut, wo es darum geht, dass Jesus gesagt hat, ihr braucht da jetzt nicht nach irgendwelchen äußeren Anzeichen zu suchen, sondern das Reich Gottes ist tatsächlich mitten unter euch. Und was er damit meinte war, ich bin jetzt da. Und das ist echt spannend, weil die Zukunft Israels, die kam mit Jesus Christus in der Gegenwart an. So muss man das verstehen. Der König war gekommen und dieses Königreich, das, was Israel hoffte auf diese Wiederherstellung und Erneuerung der Schöpfung, Das wurde damals sehr, sehr irdisch verstanden. Und jetzt war er da, dieser König. Und Jesus hat versucht, dem Volk Israel zu sagen, hey, ich bin's. Ich bin dieser Messias. Ich bin dieser König, auf den ihr so lange gewartet habt. Er hat das nicht, dieses Himmelreich, dieses Reich Gottes, er hat das nicht in den Himmel verlagert, sondern wirklich auf die Erde. Und deshalb ist interessant, dass die Evangelien, wenn wir die lesen, uns vor allen Dingen die Geschichte erzählen, wie Jesus Christus zum König wird. Oder man kann auch sagen, wie Gott in Jesus der König wird. Das ist das, was die Evangelien erzählen. Und Matthäus, wenn er vom Himmelreich spricht, spricht er auch von diesem Reich Gottes, in dem Jesus Christus König wird. Und er versucht eben über ganz, ganz viele Zitate aus dem Alten Testament auch genau das zu belegen, dass dieser Jesus diese Hoffnung ist, die das Volk Israel hatte. Und sie, diese Hoffnung erfüllte sich ganz anders, als die das natürlich erwartet haben. Die haben nicht damit gerechnet, dass dieser König kommt und dass dieser König am Kreuz intronisiert wird, zum König gemacht wird, als dieser Leidende, als dieser Gottesknecht, von dem Jesaja gesprochen hat. Und auch die Jünger haben eine Zeit gebraucht, um zu begreifen, was da eigentlich passiert. Und ich glaube, dass sie auch erst, nachdem Jesus dann weg war und der Heilige Geist gekommen ist, so richtig angefangen haben zu verstehen, was da passiert war. Und dann war ihnen aber klar irgendwann, in Jesus Christus ist diese neue Schöpfung tatsächlich angebrochen. Jesus kam und in Jesus brach diese neue Schöpfung an und nahm Gestalt an in diesem Reich, das Jesus Christus jetzt baute. In diesem Reich, in dem er der König ist. Eine ganz neue Schöpfung. Und wir kennen, vielleicht erinnern wir uns an diesen Vers, der uns persönlich dann ja eigentlich auch ein Stück weit betrifft, wo Paulus sagt, ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Aber worum ging's bei diesem Reich? Bei diesem Reich ging's gar nicht so zuerst mal um ein besseres religiöses Leben ohne Druck und mit ganz viel Gnade. Es ging nicht so sehr um einen neuen Moralkodex, der alte vom Alten Testament weg und der neue von Jesus jetzt da. Es ging auch gar nicht so sehr um diese Frage der persönlichen Erlösung, also diese Frage, wie komme ich jetzt in den Himmel, sondern es ging Jesus tatsächlich um dieses Reich, den Beginn der Wiederherstellung von Eden. Darum ging es ihm. Zurück zu diesem Anfang. Er wollte uns zeigen und hat das getan, wie diese Welt aussieht, wenn Gott die Dinge wieder in die Hand nimmt. Das ist die Idee, die hinter diesem Reich steht. Was das Kreuz, oder war das Kreuz die Intronisierung des Königs? War diese Auferstehung Jesu, die dann folgte, im Grunde genommen der offizielle Startschuss zu dieser neuen Schöpfung. Denn da passierte das, was vorher nie passiert war. Jemand stand zum Leben auf und er war der Erste und viele andere werden ihm folgen. Aber die Auferstehung war der Anbruch dieser Zukunft, die Gott noch geplant hat. Es war der offizielle Startschuss zu dieser neuen Schöpfung. Bis zu dem Tag, wo wir alle eines Tages auferstehen und diese Neuschöpfung, die Jesus versprochen hat, mit dem neuen Himmel, der neuen Erde, tatsächlich vollkommen greift. Und das ist das, was in dem Zeitalter kommt, was hinter oder nach diesem Zeitalter kommt, in dem wir leben, wenn die Ewigkeit anbricht. Jesus und Jesu Auferstehung, das war im Grunde dieser Tag des Herrn. Und für die Christen der Beginn von Gottes neuer Welt. Und das ist wichtig zu verstehen, weil wir da meistens ein ganz anderes Konzept haben und da uns das nicht so bewusst ist. Aber mitten in der alten Welt brach die neue Welt an, in der Auferstehung. In dem, was Jesus Christus in Kreuz und Auferstehung getan hat, fing Gottes neue Welt an. Gott wurde in Jesus Christus König. Er nahm die Dinge jetzt persönlich in die Hand. Und dann veränderten sich die Dinge. Gott blieb seiner Idee, das, was in Eden kaputt gegangen ist, wieder heil zu machen, immer treu. Er hat das nie aufgegeben. Das, was am Anfang kaputt war, wollte er wieder heile machen. Und es sollte auch so bleiben, dass wir als Menschen in diesem Reich Gottes tatsächlich die entscheidende Rolle spielen. Denn so war es am Anfang ja geplant. So war es am Anfang geplant. Und als Jesus sagte, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, das habe ich auf der Folie und ich habe das Ding vergessen, Matthias, als Jesus das sagte, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium, da war das eine Einladung an die Menschen, einen Sinneswandel zu vollziehen. Aus dem alten System der Welt, in der sie lebten, auszusteigen und in dieses neue System, in dieses Reich Gottes einzusteigen und jetzt mit Jesus zu leben. Dabei zu sein bei dieser Bewegung der Erneuerung, dieser neuen Schöpfung, die damals angefangen hat, dahingehend, dass Jesus darauf zielt, die Wiederherstellung von Eden zu schaffen. Und das ist damals passiert, dauert 2000 Jahre an und ist auch heute noch für uns die Einladung. Diese gleiche Einladung mitzumachen an dich, nämlich guter Gärtner oder Gärtner in dieser guten, auf dieser guten Erde zu sein. Das ist die Idee. Das war die Idee vom Anfang, als Gott die Erde schuf. Und das ist sie auch noch heute. Gott möchte eigentlich, dass wir aktiv gärtnern in diesem Reich für den König. Und ich habe das auch lange nicht so geblickt. Und ich glaube, wir können bekehrt sein. Wir können irgendwann mal eine Entscheidung getroffen haben, mit Jesus leben zu wollen, ohne aber wirklich begriffen zu haben, dass das bedeutet, auszusteigen aus diesem alten System der Welt und einzusteigen in dieses neue System des Reiches Gottes. Wir haben unsere Bedürfnisse und wollen unsere Bedürfnisse befriedigen. Und oft sind diese Bedürfnisse immer noch wichtiger als dieser König selbst und dieses Reich. Und das ist das, was Jesus eigentlich sich wünscht, wenn er sagt, tut Buße, verändert euren Sinn, macht das zum Wichtigsten, was mir am wichtigsten ist, nämlich dieses Reich zu bauen, Eden wiederherzustellen, weil die eigentliche Erfüllung, die wäre damals da gewesen und ist heute mit mir angebrochen. Und wir können versuchen, als Menschen alles zu gewinnen, was die Welt zu bieten hat. Und trotzdem, obwohl wir alles haben, merken wir, immer mehr Menschen landen auf der Couch beim Therapeuten. Irgendwie funktioniert das nicht. Diese Suche nach Glück und echter Zufriedenheit der Menschen und auch vieler Christen, die kostet viel Geld, die kostet viel Zeit und trotzdem gehen viele einfach drauf, werden nicht glücklich. Und die Frage ist, warum? Warum ist es so? Und ich glaube, weil wir noch nicht wirklich verstanden haben, dass die Bedeutung unseres Lebens und dass echte Erfüllung im Leben zusammenhängt mit dieser Frage, ob wir dieses Reich Gottes, das in Christus angebrochen hat, ob wir das mit ausfüllen wollen, ob wir das mit gestalten wollen in unserem Alltag und am Sonntag. Und dieses Reich, dessen König Jesus ist, stellt alles auf den Kopf, auch den Weg wirklich erfüllt zu leben. Jesus hat ja so ein paar radikale Aussagen gemacht und ich habe versucht, die immer so ein bisschen anders zu erklären, ein bisschen aufzuweichen, aber wenn Jesus sagt, dass seine Interessen vor meinen Interessen kommen müssen, dass er sagt, wer sein Leben verliert um meines Willen, der wird's gewinnen, dass er hingeht und davon spricht, dass seine Familie wichtiger ist als, also seine geistliche Familie wichtiger ist als unsere irdische Familie. Wenn er sagt, wer ist meine Mutter, wer ist mein Vater, wer sind meine Brüder? Die hier, die zu mir gehören, die mir folgen, die Teil dieses Reiches sind, das ist meine Familie. Da machte er deutlich, worum's ihm ging. Das ist diese Einladung, ihm in dieses Reich zu folgen. Und ich glaube, Jesus hat das sehr, sehr radikal ausgedrückt und immer wieder so radikal ausgedrückt, dass es Leute gab, die gesagt haben, komm ich nicht mit, mach mal alleine, ist mir zu radikal. Jesus verlangt einiges. Er verlangt Hingabe, aber ich glaube, er bietet auch mehr, als wir irgendwo anders finden können. Deshalb, glaube ich, tun viele Christen nicht gut daran, Jesus einfach nur so ein Plätzchen in ihrem Leben einzurichten, weil sie das nicht zu einer wirklichen Erfüllung bringen wird. Für Jesus geht's wirklich um mehr. Wenn er uns einlädt, ihm nachzufolgen, dann lädt er uns ein, mitzuwirken in diesem Reich. Darum geht's. Er möchte, dass wir eine aktive Rolle spielen. Das war der Anfang auch an Eden. Und deshalb ist dieses Reich Gottes, in dem wir leben, seitdem Jesus Christus kam, eine Wiederherstellung von Eden, aber auch schon im Jetzt. Wir sollen daran mitwirken und mitarbeiten. Und das ging eben mit seinem Kommen los. Und dieses Reich ist angebrochen und es wird eines Tages in voller Perfektion dann auf diese Erde kommen, ja. Aber wieso lassen viele Christen sich dieses Leben, das Jesus bietet, warum lassen sie sich das entgehen? Warum hat Jesus nicht diesen Einfluss, den er haben will? Warum fällt es uns so schwer, oft als Christen uns wirklich diesem Reich und diesem Jesus voll und ganz hinzugeben? Was lenkt uns ab? Was hält uns auf? Und ich glaube, dass Jesus wirklich sich wünscht, dass wir aufwachen. Ich habe die Tage gelesen, einer der evangelikalen Leiter sagte, wir werden immer weniger. Es werden immer weniger Christen. Und er hat recht. Das betrifft ja nicht nur die Austritte in den großen Kirchen, sondern es gibt immer mehr Menschen, die keinen Bock mehr haben. Und ich glaube, sie haben nicht verstanden und vielleicht ist es ihnen auch nicht vorgelebt worden, wie attraktiv dieses Reich Gottes ist und das Leben in diesem Reich. Und Jesus lädt uns ein. In seiner Auferstehungspower und durch die Ausgießung seines Heiligen Geistes mitzuwirken in diesem Reich Gottes, mitzuarbeiten, ein lebendiger Stein oder auch ein Tempel des Heiligen Geistes zu sein, der in die Gesellschaft wirkt. Das ist das, was er möchte. Tut Buße ist ein Appell, unseren Sinn zu verändern und zu sagen, okay, ich denke da nochmal drüber nach, wie viel ist mir das eigentlich wert, dieses Reich? Ich habe einen Vers mitgebracht oder ein paar Verse mitgebracht aus 1. Petrus. Da steht, und ich habe das ein bisschen auch markiert, damit wir das mal so richtig betonen, was da eigentlich steht. Das ist so eine Fülle an Power-Aussagen eigentlich. Zu ihm, zu Jesus, kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr, also du und ich, als lebendige Steine, erbaut euch zum geistlichen Haus und zu einer heiligen Priesterschaft zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind und durch die sind durch Jesus Christus. Ihr aber seid was? Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Ihr seid ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum. Warum? Dass ihr verkünden sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Im Kolosserbrief steht, glaube ich, dass Jesus uns herausgerufen hat, aus der Finsternis und in das Reich seines Sohnes gestellt hat, in dieses Reich, das er angefangen hat. Ihr sollt verkünden die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht, die ihr einst sein Volk, nicht sein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Das muss man mal auf sich wirken lassen, wenn man sowas liest im Petrusbrief, wie viel da drin steckt, auch an Motivation, uns aus der Reserve zu locken und uns hinzugeben an diesen König. Und wenn wir beten, dein Reich komme, dann ist es genau das, worum wir beten, dass wir Priester sind, dass wir ein heiliges Volk sind, dass wir uns hingeben, dass wir für Jesus alles geben. Wenn wir beten, dein Reich komme, dann ist dieser Wunsch impliziert, dieses Reich für den König zu bauen. Warum ist dieses Reich Gottes Programm so wichtig? Ich habe das angedeutet, indem ich das immer wieder nenne, als das Projekt Eden wieder aufzubauen. Und ich möchte euch versuchen, das anhand von einer Grafik so ein bisschen zu erklären. Ich brauche deine Hilfe jetzt, Matthias. Immer wenn ich sage Klick, dann mach mal Klick bitte, aber erstmal lese ich einen Vers, den wir alle kennen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und leer. Das war der Anfang. Und die Wortwahl vom Himmel und von der Erde, die hat damals keine Trennung beschrieben von der Erde hier und dem Himmel da irgendwo, sondern in Gottes Welt, in Gottes Absicht war da nie eine Trennung. Nie eine Trennung von er da oben und wir hier unten, sondern Gottes und unsere Welt, unsere Sphären waren nie getrennt, sondern waren immer zusammen. Jetzt mal das erste Bild. Geht weiter zurück? Machen wir genau weiter. Geht das gar nicht? Oh, schade. Okay, dann muss ich so erklären. Ist okay. Kann ich es nicht anders machen. Aber normalerweise hätte ich euch einfach nur erstmal diese linke Seite gezeigt. Dieses Denken, das wir haben, dass der Kreis links, die Erde, für diese materielle Welt steht. Für das, was wir anfassen können. Ne? Das hier, alles, was wir so ganz bewusst erleben. Und dass man auf der anderen Seite dann diese weiße Welt, diesen weißen Kreis hat, die immaterielle Welt, den Himmel, das Reich oder zukünftiges Zeitalter. Und das ist so dieses Denken, das wir Menschen haben, dass es eben diese Welt zum Anfassen gibt auf der einen Seite und auf der anderen Seite diese immaterielle Welt, die wir nicht sehen. Und geschuldet ist das einer Philosophie, die schon vor Christus ins Leben gerufen wurde. Das ist ziemlich dualistisch. Und viele Menschen wollen dieser bösen, schlechten Welt der Erde, wo alles kaputt ist, entfliehen. Und auch wir Christen, wir trennen genauso oft die Erde von dem Himmel in unserem Denken. Leider. Und wir glauben eben tatsächlich auch, dass Jesus Christus aus dieser Welt rechts gekommen ist. Und jetzt wäre das Kreuz normalerweise in der PowerPoint da so links rüber geflogen, um uns aus dem Schlamassel zu retten. Und dann wäre der Pfeil nach rechts gekommen, um uns dann in den Himmel zu holen. Das ist so die Vorstellung, die wir haben und die ich auch lange hatte. Das ist so die Idee. Da ist die Erde, die ist kaputt, das ist schlecht. Und auf der anderen Seite ist der Himmel, das ist alles toll, da ist Gott. Und Gott kommt aus dem Himmel in Jesus auf die Erde, holt uns aus dem Schlamassel und bringt uns in den Himmel, Problem gelöst. Und das ist dualistisches Denken, das ist Philosophie, die in die Theologie Einzug gehalten hat, aber das ist nicht das, was die Bibel tatsächlich denkt. Das ist bestenfalls eine Halbwahrheit. Im Gegensatz zu Gott schätzen viele diese Erde nicht mehr, geben dem Leben auf der Erde auch nicht die Bedeutung, die Gott ihm schenkt. Für viele ist die Erde nicht gut, für Gott ist die Erde toll. So kaputt wie sie ist, er liebt diese Erde. Er hat sie gemacht, er hat sie geschaffen und er sehnt sich danach, dass die wieder heil gemacht wird. Viele Christen sehnen sich danach, dass Jesus endlich kommt und dem Spuk hier unten ein Ende macht, möglichst mit ziemlich viel Gewalt und Blutvergießen, damit dann alles neu gemacht wird. Das ist aber gar nicht so die Denke, die Gott hat, die wir in der Bibel so wirklich finden. Und ich glaube, viele werden enttäuscht sein, so ähnlich enttäuscht sein wie die Juden des ersten Jahrhunderts, als dieser Jesus kam und so anders war. Und ich glaube, dass wir auch teilweise enttäuscht sein werden vielleicht, wenn wir sehen, dass die Apokalypse, so wie wir sie uns vorstellen, vielleicht gar nicht so passiert, wie wir immer denken. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer, aber es war eine Einheit. Und diese Einheit, die ist kaputt gegangen. Der Mensch hat, wie wir wissen, Gott den Rücken zugekehrt und hat gesagt, ich will nicht Gärtner sein, ich will lieber alleine machen. Und diese Idee, die Gott hatte, dass der Mensch in ewiger, perfekter Gemeinschaft mit ihm lebte, Die Idee hat er beibehalten, aber das Projekt ging kaputt. Die Menschen haben sich von ihm getrennt und das, was Gott geplant hat, hat dann nicht stattgefunden. Die Schöpfung hat 7 Tage und am 6. Tag wurde die Krönung der Schöpfung geschaffen, der Mensch. Der 7. Tag war was für ein Tag? Der Schabbat. Interessanterweise ist der Schabbat ohne Begrenzung von Abend und Morgen. Weil das die Idee auch wirklich transportieren soll, die Gott eben hatte, nämlich mit dem Menschen in einem ewigen Schabbat zu leben. In ewiger Gemeinschaft, ganz nah beieinander, so wie das am Anfang war. Das ist das, was Gott sich gewünscht hat. Und der Mensch hat gesagt, nö, ich mach alleine. Was heißt das für uns? Eigentlich wäre alles kaputt. Aber das Reich Gottes, das in Jesus Christus gekommen ist, ist der Wiederanfang, der Neuaufbau, diese neue Schöpfung von dem, was am Anfang war. Darauf zielt's hin. Wir können heute wieder ganz eng mit Gott. Wir können wieder Gemeinschaft mit Gott haben, weil das in Jesus Christus möglich geworden ist. Und wir haben diese Möglichkeit, eben diese Welt zu gestalten, neu zu gestalten, Gärtner zu sein in diesem Reich, das Christus angefangen hat. Und das ist die Einladung an uns, hier im Heute, im Jetzt dieses Reich Gottes zu bauen. Und wie geht das? Ich glaube, Jesus hat so ein paar Gegenstandslektionen gegeben. Ich fand eine Sache, wenn Jesus zum Beispiel sagt, was dieses Reich kennzeichnet ist, wenn ihr hingeht und einem dieser meiner geringsten Brüder dieses und jenes tut, dann ist das so, als hättet ihr es mir getan. Wenn wir dahin gehen als Christen, wo die Welt kaputt ist, wo es weh tut, dann bauen wir Reich Gottes. Wenn wir die Werte leben, für die Jesus Christus steht, dann bauen wir Reich Gottes. Ich habe die Tage ein Video gesehen von einem Gerichtsprozess in den USA, wo eine Frau angeklagt war wegen Mordes und der Bruder des Ermordeten war auch im Gericht. Der war Christ und der ging und bat den Richter und sagte, ich würde diese Frau gerne umarmen und ihr vergeben. Darf ich? Das wurde, wie so üblich, auch übertragen im Fernsehen. Und der Richter hat eingewilligt. Und dann ist dieser Mensch hingegangen auf die Frau zu, die seinen Bruder ermordet hat, hat ihr vergeben im Namen Jesu Christi und ihr gewünscht, dass Jesus ihr Herz erreicht. Das ist Reich Gottes. Das ist das, was ich glaube, was bedeutet, wenn der Sauerteig, von dem Jesus spricht und sagt, das Reich Gottes ist so wie so ein bisschen Sauerteig, das den ganzen Teig, den ganzen Leibteig dann irgendwie durchsäuert. Das ist das, was wir leben können, wenn wir heute gärtnern. Das ist das, was Jesus möchte. Und das ist die Einladung. Am Anfang schuf Gott, das klingt irgendwie wie es war einmal. Am Anfang war alles richtig schön. Und genau das ist das, was der Schreiber eigentlich erreichen will im ersten Buch Mose. Er möchte, dass wir genau das denken. Dass wir denken, wow, war das schön damals, als Gott noch so richtig mit den Menschen lebte. Als Gott das Chaos, das Tohu Wabohu geordnet hat. Als Gott noch König war von dieser Welt. Wow, war das schön, war das cool, als der Mensch sein Ebenbild war. Als er die Gelegenheit bekam, und die Verantwortung in diesem Garten, in diesem Paradies zu gärtnern. Wow, war das schön. Das sollen wir denken. Und dann sollen wir uns fragen, wollen wir das nicht auch? Wollen wir das nicht auch leben? Kann ich das? Ja, weil dieser Garten-Eden-Plan, den Gott hatte, den hat er nie aufgegeben. Und als Christus kam und König wurde, als er auferstand und die neue Schöpfung begann, da war das die Einladung und die Möglichkeit für uns einzusteigen in dieses Wiederherstellungsprogramm von Eden. Du und ich sind eingeladen, das zu leben, nicht nur sonntags morgens, sondern gerade in unserem Alltag. Weil der Mensch abgelehnt hat damals, kam Sünde, kam Tod, kam Leid, kam Schmerz, kam Geschrei, kam Ungerechtigkeit, kam Gewalt, kam Habgier, kam Mord. All diese Dinge kamen, weil der Mensch gesagt hat, Gott, ich möchte lieber alleine machen. Und der Mensch ist hingegangen und auch das, wenn wir das lesen, in der Bibel Städte gebaut und dann kam ein Nimrod, der übersetzt so viel heißt wie Rebellion. Und alles das, was dann passierte, steht genau für diesen Kontrast zu Eden. Das, was in Eden kaputt gegangen ist, hat zu schlimmen Dingen geführt, die diese Welt immer mehr kaputt gemacht haben. Eine Welt, in der wir leben. Aber wir leben nicht mehr in dieser Welt und sind ihr ausgeliefert, sondern wir leben als Bürger eines Reiches, das diese Welt vom Himmel infiltriert. Das ist die Idee. Weil Gott sich nie ganz von dieser Erde getrennt hat. Weil er in uns immer gegenwärtig ist und hineinwirkt und hineinarbeiten möchte durch dieses Reich, von dem hast du auch gelesen, sehr, sehr cool, durch dieses Reich, das nicht von dieser Welt ist. Und dass Jesus das gerade dem Pilatus sagte, der für das Reich von Rom, für Gewalt, für Macht, für Unterdrückung stand, das ist der eigentlich springende Punkt. Indem er sagte, mein Reich ist nicht von dieser Welt, hat der Pilatus nicht gesagt, naja, das, von dem ich rede, das ist da oben im Himmel. Nein, er hat ihm gesagt, das Reich, dessen König ich bin, das ist so anders. So, so anders. Und du wirst das erleben. Und das hat nicht lang gedauert. Als Jesus ging, zum Vater ging, als der Heilige Geist kam und als die erste Gemeinde angefangen hat, das zu leben, was dieses Reich kennzeichnet, da hat nicht nur Pilatus große Augen gekriegt. Wie viel ist noch da von dem? Wie viel ist bei uns noch da von dem, was am Anfang war? Haben wir noch diese Leidenschaft, die wir in der Apostelgeschichte bei den ersten Christen lesen? Das ist das, was Jesus sich wünscht, wenn er unser König ist. Dass wir in dieser Leidenschaft unserem König dienen. Und es ist so spannend, die Bibel ist so voll von spannenden Momenten, als der Heilige Geist kam, ne? Und diese Umkehr stattgefunden hat von dem, was Gott gerichtet hat in Babel, als er durch die Sprachen alles verwirrte, weil diese Welt so kaputt war. Und jetzt kommt Pfingsten und wieder sind es Sprachen und Gott redet über die Apostel in all diesen Sprachen, um diese gute Nachricht von dem Reich Gottes in alle Welt zu tragen. Die reine Umkehr. Und wir sind Teil. Wir sind Teil. Gott verfolgt weiter seinen Plan, dieses Reich zu bauen, Eden wiederherzustellen. Und der Arbeitstitel war immer, dein Reich komme. Und wenn wir das beten im Vater unser, dein Reich komme, dann beten wir genau das. Herr, schenk, dass wir wieder zurück nach Eden kommen, dass wir das wieder erleben dürfen. Und wenn Johannes dann in seinem Evangelium hingeht und die ersten Worte, die er schreibt, dann sind, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Was macht Johannes dann? Er erinnert uns, das war am Anfang Eden. Und jetzt kommt Gott in Vers 14 und das Wort wurde Fleisch, wurde Mensch und wohnte unter uns in Jesus Christus. Und wir sehen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit vom Vater, die ihresgleichen sucht, voller Gnade und voller Wahrheit. Back to Eden, das ist das Projekt. und dass wir das leben, dass wir das mitmachen. Und jeder Sonntag, jeder Auferstehungstag, jeder Sonntag, den wir feiern, ist eine Feier dieser Neuschöpfung, die Jesus angefangen hat, als er auferstand und uns eingeladen hat, Teil dieses Reiches zu sein, mit diesem König zu leben und auf den Tag zu warten, wo wir diesen ewigen Shabbat Shalom, diesen siebten Tag, der kein Ende hat, tatsächlich erleben. Das ist das, was er möchte. Und er wünscht sich, dass wir das nicht alleine tun. Er wünscht sich, dass wir Menschen einladen, mit uns zu feiern. Und das Vaterunser beten signalisiert unsere Bereitschaft, etwas bewegen zu wollen. Signalisiert unsere Bereitschaft, Gärtner zu sein. Und ich wünsche mir und lade euch ein, das immer wieder auch zu tun, wirklich dieses Gebet ganz bewusst zu beten. Weil ich glaube, dass Gott das benutzt und in uns etwas bewegen wird und verändern wird, so dass wir Lust haben, Gärtner zu werden, so dass wir Lust haben, in diesem Reich zu ackern, weil wir den König lieben, wie nur was, weil er uns das Wichtigste ist. Statt Hand an den Flug zu legen und zurückzuschauen und zu denken, boah, was habe ich alles aufgegeben? Nee, das, was wir in Jesus kriegen, was wir in diesem Reich kriegen, das ist unvergleichlich viel, viel mehr. Er braucht uns, er braucht dich und er braucht mich und nicht hinter irgendwelchen Kirchenmauern, er braucht uns da draußen. Amen.